Willkommen zurück bei Words of the Future. Mittlerweile Folge 28 und Florian ist wieder da. Hi.
Hi, freue mich, wie immer dabei zu sein.
Haben wir eigentlich angekündigt, worüber wir heute in der Folge reden?
Nee, soweit ich weiß nicht. Wir hatten das irgendwie überlegt in Chats, aber wir haben uns erst dagegen entschieden. Wir wollten das eine Woche früher machen, dann haben wir gesagt, nee, das ist zu heikel. Und jetzt haben wir diese Woche gesagt, wir machen ein bisschen aktuellere, geopolitischere Themen.
Ja, Moment. Vielleicht machen wir auch nur Taiwan.
Ja, okay. Vielleicht machen wir
nur Taiwan. Kommt drauf
an, jetzt
hast du
schon gespoilert. Jetzt hast du schon, aber steht auch im
Ja, Tag. Also das Thema heute, also wir machen heute auf jeden Fall, reden wir über Taiwan, China und TSMC. Und wenn wir mal gucken, wie viel Zeit wir haben. Es gibt einige News, die wir vorher besprechen können. Es gibt einige Leaks zu Gemini und GPT-5 und ganz viele spannende Sachen. Auch ein paar Paper, die echt beeindruckend sind. Ich würde mal anfangen mit einem neuen Paper von Nvidia. Das fand ich mit am spannendsten in den letzten ein, zwei Wochen. Das nennt sich Eureka. Und ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt ja neben so GPT-4-Modellen, Language-Modellen, die einfach nächstes Token predikten, gibt es auch noch in Deep Learning Reinforced Learning. Und Reinforced Learning funktioniert so, dass es eine Art Reward-Funktion gibt, die bewertet, wie gut das Modell performt. Und basierend auf dieser Reward-Funktion wird das Modell entweder belohnt oder bestraft für die Aktion und trainiert darauf. Es wird zum Beispiel verwendet für so Rennspiele, wo KIs lernen zu fahren. Dann ist die Reward-Funktion, wie schnell sie bis zum Ziel kommen oder wie viele Checkpoints sie passieren. Oder für alle möglichen Spiele mit so offenen Zielen, zum Beispiel Super Mario Speedruns, kannst du auch Reinforced Learning verwenden. Das wird bei vielen Spielen verwendet. Ich meine, das wurde auch von DeepMind viel verwendet für so AlphaFold, AlphaGo. Und diese Reward-Funktion wird von Menschen geschrieben. Zum Beispiel, was in dem Paper als Beispiel genommen wurde, war eine Roboterhand, die einen Würfel drehen muss, damit eine bestimmte Seite vorne ist. Und dann kannst du als Reward-Funktion zum Beispiel schreiben, du kriegst mehr Punkte, wenn die Rotation des Objekts nah an dem richtigen Wert ist.
Das sind aber immer so graduelle Sachen. Ne? Du sagst dann nicht, du kriegst eine Belohnung, wenn jetzt der Würfel schon richtig gedreht ist, sondern du sagst dann, die Belohnung ist mehr, wenn der Würfel mehr in die richtige Richtung zeigt und weniger, wenn es halt weniger wegzeigt, sodass man halt sich langsam in die Richtung arbeitet. Ne?
Genau, du kannst auch 0 und 100 machen, also so Step-Funktion, aber besser funktioniert es mit kleineren Schritten.
Ja, da gibt es auch diese Videos im Internet, wo du sagst, mit den Rennautos, wo du dann siehst, wie Generationen von Rennautos sich langsam durch so eine Strecke vorarbeiten. Ne?
Genau.
Auch, muss man sagen, ist ja auch so eine Form von Alignment so ein bisschen, ne? Weil das ist ja eine Art, um gewisse Verhalten anzutrainieren.
Genau, es ist ja schon im Namen Reinforced Learning mit Human Feedback. Das, was mit ChatGPT gemacht wird, ist ja auch Reinforced Learning. Es wird bewertet anhand, wie gut Menschen den Output finden. Ich hatte ja mal erklärt, wie die ein Modell trainieren, was den Output bewertet. Ja. Und das Modell lernt, wie Menschen zu bewerten. Und das ist auch Reinforced Learning. Es wird bewertet anhand, mögen Menschen das oder nicht. Und das ist die Reward-Funktion. Mhm. Und das Paper von Nvidia, Eureka, benutzt GPT-4, um Reward-Funktionen zu schreiben und schrittweise zu verbessern. Und das deutlich besser, als das Menschen machen. Das hat mich echt überrascht, dass GPT-4 das besser kann.
Also und GPT-4 auf so einer Programmierungsbasis, auf so einer Programmiersprache.
Genau. Und GPT-4 kriegt nur den Code von der Umgebung. Also zum Beispiel an dem Beispiel mit der Roboterhand, was den Würfel dreht, kriegt GPT-4 den Code von dieser Roboterhand und wie die sich bewegt. Und dann wird gesagt, hier schreibt eine Reward-Funktion für dieses Problem. Und GPT-4 löst das Problem und in den Fällen, wo sie die Reward-Funktion von GPT-4 dann testen und laufen lassen und das Ergebnis GPT-4 zeigen, kann GPT-4 dann iterativ noch die Reward-Funktion weiter verbessern und so Reward-Funktionen für alle möglichen Probleme finden, besser als Menschen das können.
Was ist denn da der Unterschied, was so eine Reward-Funktion gut oder schlecht macht? Also wenn wir jetzt von diesem Beispiel ausgehen mit dem Rennauto, du kriegst halt mehr Belohnung, je näher du am Ziel bist und dann noch hinzugefügt, je weniger Kollision du mit der Strecke hattest. Wie kann man denn da jetzt als GPT-4 noch was irgendwie besser machen, besser schreiben?
Das hat mich auch gewundert, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass das so ein sehr menschliches Problem ist, weil du verstehen musst, was das Modell macht und du musst verstehen, wo das Problem ist. Du musst zum Beispiel erkennen, okay, hier das Auto driftet nie. Also kann ich zum Beispiel die Reward-Funktion anpassen, dass ich sage, ich gebe doch ein bisschen Belohnung für Drifts.
Ach so, ja.
Und dann entferne ich den Teil wieder, wenn das Auto driften gelernt hat. Das ist ein relativ komplexer Prozess, da ist auch viel Kreativität dabei. Aber GPT-4 kriegt das hin. Und du kannst es sogar noch besser machen. Also zum Beispiel in dem Beispiel, was ich gerade gemacht habe mit dem Driften. Du könntest GPT-4 zum Beispiel jetzt sagen, das Auto fährt jetzt ins Ziel, aber es soll auch driften. Dann überlegt GPT-4 sich, wie es die Reward-Funktion anpasst, damit das Auto driftet und driften lernt. Okay, und wenn du das weiterdenkst, kann man das ja auch nutzen, damit KIs sich selbst neue Sachen beibringen. Also angenommen, GPT-4 in einem Roboter läuft jetzt rum und das hat sie auch als Beispiel in dem Paper, jetzt will GPT-4 Pen-Spinning lernen. Dann schreibt GPT-4 eine Reward-Funktion für Pen-Spinning.
Für sich selber sozusagen?
Übt das 20 Minuten, iteriert die Reward-Funktion ein bisschen und am nächsten Tag ist GPT-4 in dem Roboterkörper besser im Pen-Spinning als der Weltmeister.
Das ist krass, ja. Also ein bisschen, aber muss man sagen, ist ja so ein bisschen auch wie ein Mensch, wenn du halt so irgendwas lernen willst, dann versuchst du dir so ein Konzept zu machen und sagst dann, wenn ich das geschafft habe, dann gönne ich mir jetzt, weiß ich, ein Schokostückchen oder so. Ist ja nichts anderes. Ist ja wirklich nichts anderes als dieses Reinforced Learning auf Menschenebene. So macht dann halt GPT-4 als künstliche Intelligenz auch.
Ja, das fand ich auf jeden Fall war sehr spannend. Ich habe auch mit jemandem, der bei Nvidia arbeitet, darüber geredet. Der meinte auch, das ist, geht schon so richtig in Richtung AGI, das Paper.
Ja,
ein das bisschen KIs, die sich selbst was beibringen.
Das ist halt das Faszinierende. Das ist also wieder so ein Beispiel, dass eine KI, die es schon gibt, nämlich GPT-4, sowas inhärent Menschliches eigentlich sehr, sehr gut kann. Und diese Kleinigkeiten finde ich immer faszinierend, wenn man dann so eine Entwicklung irgendwie hört.
Ja. So, dann von Leon, das ist eine Firma, die macht verschiedene Datensets für KI-Learning und ein paar andere Sachen, Open-Source-Modelle. Die haben einmal ein Modell rausgebracht, was Nuancen in menschlicher Sprache erkennt, also so Untertöne und Betonungen, aber halt auch nur das. Das wollte ich nur mal am Rand erwähnen. Und die haben ein Datenset rausgebracht, das fand ich ein bisschen komisch, ein Datenset mit Milliarden von Schachzügen und Rubik's Cube-Zugfolgen, um den Rubik's Cube zu lösen, mit dem Argument, man könnte das Datenset benutzen, um Reasoning-Capabilities von Modellen zu verbessern. Also praktisch, wenn ein Language-Model jetzt Schach auf diesen Schachzügen lernt, würde es besser werden in logischem Denken und Planen und so weiter. Und ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also klar, das Modell würde wahrscheinlich besser darin werden, Schach zu spielen. Aber es würde mich sehr verwundern, wenn das irgendwie generalisiert auf andere Aufgaben.
Du meinst, weil das so spezifisch ist. Also Schach spielen ist sowas sehr, sehr, weiß ich nicht, kompliziertes, aber gleichzeitig auch nicht irgendwie in der echten Welt repräsentierbares ist.
Ja, Language Models, weil sie autoregressiv sind, sind einfach sehr schlecht in Planen. Und ich glaube nicht, dass du das fixst, einfach indem du ihm groß Datensets von einem Plan, von so einem Logik, von einer Logikaufgabe gibst. Also ich glaube, es würde ein bisschen die Schachfähigkeiten verbessern.
GPT ist ja sogar auch in der Lage, schon Schach zu spielen. Da sind zwar manchmal weirde Züge dabei, wo er irgendwelche Sachen macht, die gar nicht gehen, aber so ein paar Züge, 10, 20, kannst du ja mit dem schon spielen. Also es ist ja nicht so, als ob das jetzt eine vollkommen neue Fähigkeit für den wäre. Es ist nur die Frage, wie gut ist der darin?
Ja. Also das Datenset wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass du mit GPT-4 oder mit jedem Language Model Schach spielen kannst. Aber ich glaube nicht, dass es darüber hinaus jetzt irgendwie dafür sorgt, dass das Modell auf Logik-Benchmarks unglaublich gut performt.
Ja, bis auf Schachlogik-Benchmarks.
Puzzle. Ja, kann man mal im Auge behalten.
Ja.
Dann, ich glaube, das benutze ich nachher als Übergang zu einem anderen Thema. Machen wir bei Meta weiter. Meta hat Habitat 3.0 vorgestellt. Synthetic Scene Dataset für Home Robots. Das ist ein bisschen wie dieses Nvidia Omniverse, so eine simulierte Umgebung, wo man Roboter in virtueller Simulation trainieren kann. Und du kannst auch mit VR als Mensch da rein, dann mit dem Roboter interagieren. Also einfach als so digitale Trainingsumgebung für Roboter.
Mhm. Und es ist erstmal nur die Trainingsumgebung. Es geht jetzt nicht darum, dass die eine Software entwickelt haben, die dann auf ihren nächsten Staubsaugerroboter drauf machen und die schon perfekt damit rumfahren.
Nee, erstmal nur die Umgebung.
Ja, weil ich meine, was das angeht, da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, über dieses RTX oder so.
RT2X, ja.
RT2X von, was war das, Nvidia?
Nee, DeepMind.
DeepMind. Das geht ja in die Richtung, dass da Roboter irgendwie verschiedenster Arten gesteuert werden können.
Ja, ich meine, ich habe auch auf Twitter gesagt, ich glaube, so Roboterhunde oder Roboterhaustiere werden sich durchsetzen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ich weiß aber, da muss ich sagen, das habe ich gelesen und habe es erstmal nicht so nachvollziehen können, weil ich sehe halt diese in Anführungszeichen Süßkomponente bei Robotern nicht so sehr gegeben wie bei einem wirklichen Lebewesen Hund. Also du kennst halt, viele Leute holen sich ja nicht einen Hund, weil wegen der Bewegungsform, sage ich mal, des Hundes oder weil das so viel Spaß macht, mit dem Gassi zu gehen, sondern weil die eine emotionale Bindung zu diesem Tier aufbauen, weil die das Tier süß finden, weil die es ein bisschen wie, fast schon, ja, manchmal so wie Kinder behandeln oder sehen, die allerdings nicht so nervig sind.
Okay, Gegenargument. Ja. Kinder fahren total auf Barbies, Puppen, Kuscheltiere, irgendwelche Robotertiere mit großen Kulleraugen ab. Und ich sage, wenn du so einen Roboterhund machst, den süß anmalst, vielleicht Fell drüber ziehst, dann kriegt der riesen Kulleraugen, kann auf den Boden rollen und auf und ab hüpfen und vielleicht noch süße Geräusche machen. Kein Problem, emotionale Bindung aufzubauen.
Ja, okay, nee, das ist stimmt. Soweit habe ich nämlich gar nicht gedacht. Das fällt mir jetzt gerade selber auf. Ich habe nämlich beim Lesen dieses Tweets immer dieses Bild von wirklich einem Roboter, so Spark von Boston Dynamics im Kopf gehabt. Aber es stimmt, es ist ja total dumm, was
ich sage. Wie heißt die Furbies oder so? Diese komischen Roboter-Dinger für Kinder?
Ja, ich glaube, die sind
wirklich Furbies. Dann gibt's ja schon.
Ja, nee,
hast aber stell dir das vor mit rumlaufend und ein bisschen intelligenter und erkennt dann auch die Person. Und du kannst ja, damit sich der Preis rechtfertigt, sagen wir, das Ding kostet 500-600 €, damit sich der Preis rechtfertigt, kann das Ding noch irgendwie sprechen und den Kindern Mathe beibringen oder als Überwachungssystem im Haus aufpassen, dass es noch so ein bisschen Funktionalität hat.
Ja, nee, ich muss sagen, da bin ich jetzt ganz bei dir jetzt, wo ich das mal wirklich durchdacht habe und ich einfach nur einen Tweet gelesen und kurz drüber nachgedacht und dann weitergescrollt.
Es passt halt in unsere Gesellschaft. Du kannst in Urlaub fahren, du musst das Ding nicht füttern, nicht zum Tierarzt.
Du musst nicht Gassi gehen.
Es stirbt auch nicht, wenn die Kinder älter werden, stirbt es nicht.
Und für die Leute, die sich so einen Hund anschaffen als Überwachungshund, weil die irgendwas zu beschützen haben, kannst du einfach legit diesen Hund als Überwachungsdrohne dann verwenden mit dem Security-Update von Meta. Weißt du, was ich meine? Nee, ja, hast du schon recht. Ja. Also es ist tatsächlich, bietet viele Vorteile tatsächlich, wenn ich mir das jetzt mal so durchdenke.
So, dann haben wir ein bisschen News von OpenAI. Einmal kam das DALL-E 3 Paper raus.
DALL-E 3.5 oder DALL-E 3 hieß es nur?
Nee, DALL-E 3, das was jetzt in ChatGPT drin ist und in Bing Image Creator.
Ja.
Und in dem Paper haben die ein bisschen erklärt, wie sie das trainiert haben. Und zwar haben die existierende Datensets von Bildern genommen und mit einer KI neue Beschreibungen für diese Bilder generiert, die deutlich ausführlicher sind und haben dann mit diesen Beschreibungen DALL-E 3 trainiert. Und deswegen ist DALL-E 3 besonders gut darin, so langen Beschreibungen zu folgen und genauen Beschreibungen von Bildern zu folgen und nicht so gut mit kurzen Beschreibungen. Und offensichtlich hat das echt was gebracht, weil DALL-E 3 ist unglaublich gut. Also das ist so ein Beispiel, wo synthetische Daten gut funktioniert haben.
Weil die so effizient sind, ne? Weil du hast halt, wie lange waren denn die Texte ungefähr? War das in dem Paper?
Konnte man das rausnehmen? Immer so 2-3 Sätze. Aber halt statt, wenn du so Online-Datensets hast, dann hast du so halt ein Bild und dann steht unter dem Bild Caption Affe.
Ja, ach so, ja, okay.
Und dann lernt die KI, ja, hier ein Affe, super. Aber du kannst eine KI nehmen, der das Bild zeigen und dann sagt die KI, ein Orang-Uta hängt in einem Bananenbaum kopfüber von einem Ast und unter ihm befindet sich Gestrüpp auf dem Boden. Und dann lernt DALL-E 3 mit dem längeren Text und lernt deutlich mehr Inhalte in dem Bild zu erkennen und zuzuordnen und zu generieren.
Ja, so Zusammenhänge zwischen den Sachen, ich verstehe. Und das ist halt auch nur möglich in synthetischen Daten, weil du halt das in dieser Skalierungsformsozusagen, mit der KIs trainiert werden, auch wirklich dann die Daten
genau. Bekommst. Genau, niemand hat Lust, tausende Bilder zu beschreiben.
Ja, verstehe.
Dann habe ich mir ein paar Interviews angehört. Es gibt ja so ein paar Gerüchte, wir haben darüber geredet, Arrakis, Gobi, diese ganzen internen Modelle von OpenAI. Und so wie es aussieht, hat OpenAI Arrakis jetzt gekillt. Also zumindest den Plan, das zu nutzen für ihre API und ChatGPT.
Musst du mal erklären, was war überhaupt Arrakis? War ich überhaupt in der Folge dabei?
Arrakis war eine effizientere Form von GPT-4. Also OpenAI hat das Modell entwickelt. Okay, anders. Es gibt ja ChatGPT 3.5. Und dann gibt's, wenn du die API benutzt, rufst du 3.5 minus Turbo auf. Ja. Und das Modell heißt Turbo, weil das eine leicht abgeänderte Version von 3.5 ist, ein Sparse-Modell. Und der Hauptunterschied zwischen den Modellen ist, dass die deutlich effizienter laufen. Die Performance ist fast gleich, aber sie laufen deutlich effizienter. Und deswegen kann OpenAI das kostenlos für alle anbieten und in der API anbieten und das so schnell.
Ja.
Und die hatten vor, dasselbe für GPT-4 zu machen und Arrakis sollte praktisch GPT-4 Turbo werden.
Mhm.
Und während der Entwicklung haben sie festgestellt, Arrakis ist mindestens genauso gut wie GPT-4, aber im Endeffekt war es genauso teuer zu laufen zu lassen wie GPT-4. Und weil Microsoft eigentlich ein Modell wollte, was günstiger ist. Und deswegen hat Microsoft ja auch Orca entwickelt und diese ganzen Modelle, die GPT-4 imitieren.
Mhm.
Hat OpenAI dann gesagt, damit können wir nichts anfangen, das ist zu teuer, können wir nicht anbieten als Produkt. Und hat das so ein bisschen gecancelt.
Woher kommt das denn, dass die, also die gehen mit der Idee rein, ein effizienteres Modell zu erstellen, entwickeln da monatelang dran und dann stellen die fest, das ist überhaupt nicht effizienter, aber gleich gut, wie kann das passieren?
Ich weiß es nicht, vielleicht haben sie mit großer Sparsity angefangen, also ganz viel gekürzt und haben dann gemerkt, die Performance ist schlechter und haben dann ein bisschen größer gemacht in der Hoffnung, die Performance wieder reinzuholen und haben dann gemerkt, es ist genauso teuer.
Meinst du, das liegt daran, dass das GPT-4 ja in diesem Modell funktioniert, dass es irgendwie aus mehreren Instanzen besteht und eine Instanz andere promptet und dann daraus irgendwie den besten
Output nimmt? Ja, das kann sein, dass Mixture of Expert Model nicht so gut sparse funktionieren. Ich glaube, das ist ein ziemlich komplexes Problem. Also da glaube ich auch nicht, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann, wenn nicht mal OpenAI das vorher nachvollziehen konnte, wie das auskommen wird.
Aber die Orca-Modelle, von denen du sprachst, von Microsoft, die haben wir da auch schon mal drüber geredet. Das sind ja einfach nur, du sagtest, Modelle, die GPT-4 imitieren, ne?
Genau, das sind kleinere Modelle, die gefeintuned werden auf GPT-4-Outputs, damit die klingen wie GPT-4. Und performance-technisch kommen die ein bisschen an GPT-4 ran in einigen Bereichen. Wir sind halt gut genug für Bing-Suche.
Sind die denn aber vergleichbar? Sind wir da auf so Level GPT 3.5 oder 3? Oder wie ist das einzuordnen, wenn du sagst, die kommen ungefähr an das Level ran von GPT-4?
Ja, in manchen Sachen, in so Text-Summaries, sind die genauso gut wie GPT-4. Manche Sachen, für die du halt viel Größe brauchst, so diese Planning-Sachen, Reasoning-Sachen, GPT-4 kann, Coding-Sachen. Aber Bing-Suche muss ja nicht coden können. So, ja. Du musst keine Algorithmen schreiben, du musst nur Suchergebnisse zusammenfassen. Und deswegen konnte da gekürzt werden.
Ja, okay, weil ich habe mich jetzt vor einer Woche oder so, habe ich mal wieder hier den Bing Copilot auf dem Edge-Browser auf dem Handy benutzt. Und da war einfach so ein Schalter, der mir direkt angezeigt wurde, GPT-4 verwenden. Das ist offensichtlich, sah fast schon aus wie ein neues Feature, dass man jetzt GPT-4 bei Bing Copilot verwenden kann.
Ja, die wechseln immer mal, dass man zwischen diesen Kreativ- und Normal-Modus wechseln kann und dann kannst du wechseln zwischen Normal und GPT-4.
Und die haben jetzt sogar das rebranded. Jetzt mittlerweile heißt es irgendwie, vorher hieß das ja Bing Copilot, ne, mit diesem Bing-Zeichen. Jetzt mittlerweile, jetzt heißt es nur noch Copilot und es ist ein anderes Symbol. Aber dafür werben die jetzt damit, dass der auch so generelle Sachen machen kann, wie Lesezeichen für dich im Browser erstellen. Das heißt, es geht jetzt langsam in die Richtung
Microsoft Copilot. Windows Copilot, ne? Ja.
Genau, Windows Copilot. Das ist schon, ist das eigentlich schon irgendwie in der Beta? Das wurde mal angekündigt, dass du irgendwie jetzt einen Assistant auf dem Windows-Rechner haben
kannst. Ja.
Ich habe da nichts mehr von gehört.
Wenn du Windows 11 hast, ich weiß nicht, ob alle Leute mit Windows 11 das haben oder ob du in dem Insider-Programm sein musst, dann hast du Windows Copilot.
Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Dass du das gebetet
ja, hast. Also? Ich habe das schon vor Wochen getestet. Aber die haben aktuell einen Bug, dass das in einigen Ländern bei Beta-Testern nicht verfügbar ist. Also seit ein paar Wochen habe ich keinen Zugang mehr. Aber es ist ein Bug auf Microsofts Seite.
Okay, ja, da bin ich nämlich mal gespannt, was damit passiert. Weil die schon so ein paar Sachen, muss ich sagen, die gefallen mir schon. Wie Seitenzusammenfassung generieren oder was jetzt der Bing Copilot kann. Bin ich mal gespannt,
was Florian, da in funktioniert. Wir müssen uns ranhalten, ich habe noch ein paar News. Also, dann gibt es Gerüchte über GPT-5, dass OpenAI angefangen hat zu trainieren. Und die wildesten Gerüchte gehen bis zu 500.000 H100-Karten, die benutzt werden. Also, so kurz zum Umrechnen, das wären 20 Milliarden Dollar an Grafikkarten. Und das wäre die Hälfte der globalen Produktion an H100s.
Also da muss aber dann GPT-5 auch delivern, wenn allein OpenAI mit diesem einen Modell die Hälfte dieser Rechenleistung auf sich vereint. Das ist, da bin ich mir gespannt. Aber wir warten ja immer noch so ein bisschen, ne, auf diese ganzen Folgen, sind ja Platzhalterfolgen für bis Gemini rauskommt.
Ja, da gibt es auch Gerüchte.
Oh ja.
Und zwar hat jemand bei Windows Maker Suite ein bisschen im Code rumgeschnüffelt und Hinweise auf Gemini gefunden. Und offensichtlich plant Google ein Feature namens, habe ich mir aufgeschrieben, Stubs. Die Idee ist praktisch, dass du mit Gemini, ohne irgendwie programmieren zu können, kleine Apps entwickeln kannst. Also, dass du praktisch Gemini sagst, was du möchtest. Und Gemini baut aus so Bausteinen Apps zusammen, die hauptsächlich auf der eigenen Funktionalität basieren. Also, zum Beispiel, ich möchte eine App, die mir jeden Tag einen Wetterbericht gibt. Und dann baut Gemini die App. Das ist noch ein bisschen limitiert, aber das ist zumindest schon mal der erste Schritt zu, ich kriege Apps einfach, indem ich sie beschreibe.
Ja.
Und es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Gemini ziemlich gut programmieren kann und es hat auf jeden Fall Image Capabilities, sowohl Input als auch Output, vielleicht auch noch mehr als Bild-Input, also Ton, Video, was auch immer.
Mhm.
Und vor allen Dingen, es gab noch ein anderes Paper von DeepMind diese Woche, was auch ein bisschen darauf angedeutet hat, dass Gemini bald kommt. Das Paper heißt Socio-Technical Safety Evaluation of Generative AI Systems.
Ja.
Und in dem Paper stellt DeepMind so ein bisschen vor, was es für Evaluationen gibt für Sicherheit von KIs. Es gibt ja schon so ein paar Benchmarks für Sicherheit. Aber hauptsächlich konzentrieren sich diese Benchmarks auf die Fähigkeiten des Modells. Und Gemini sagt, man muss nicht nur testen, was die Fähigkeiten des Modells an sich sind, sondern man muss auch noch Sicherheit testen im Bereich Model-Mensch-Interaktion und im systematischen Einfluss des Modells. Also welchen Einfluss hat das Modell auf Weltwirtschaft, Medizin, andere Bereiche? Wie ist die Sicherheit da?
Mhm.
Und ja, in dem Paper haben sie so verschiedene Sachen vorgestellt und ich glaube, das ist einfach, dass sie ein bisschen ihre Arbeit präsentieren wollen, wie sie Gemini getestet haben, um sicherzustellen, dass es sicher ist.
Naja.
Und dass dann in ein, zwei Wochen, Anfang nächsten Monats Gemini kommt.
Wird ja auch, muss man sagen, auch immer wichtiger, das irgendwie in den Kontext von so einer KI-Veröffentlichung mit einzubauen, weil mit der zunehmenden Capability von AI, was heißt das denn nochmal hier auf Deutsch? Fähigkeit, mit den zunehmenden Fähigkeiten von KI, ist natürlich auch dieses Risiko, wird immer omnipräsenter und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Firmen, und das muss man sagen, vielleicht auch nur aus Marketingzwecken, immer so eine Evaluation von Risiken mit rausgeben, was wahrscheinlich der Sinn hinter dieser DeepMind-Veröffentlichung ist. Ne?
Ja. Ja, also ich arbeite ja gerade an einer Präsentation und einer der Hauptpunkte da wird sein, mit was für Capabilities man im nächsten Jahr rechnen kann, in den nächsten Jahren, welchen Einfluss das haben wird.
Ist das ein Video, was hier auf Spotify, Video sagst du, wird es auf YouTube dann veröffentlicht? Gibt es ja einen Words of the Future Podcast?
Es gibt tatsächlich einen YouTube-Channel, Words of the Future.
Ah, was?
Wenn ihr wollt, könnt ihr den abonnieren. Ich hoffe, dass das Video vielleicht kommt, wenn die Folge rauskommt. Vielleicht danach. Vielleicht an dem Wochenende. Mal gucken. So. Dann haben wir Nvidia und Foxconn arbeiten an AI Factories, also riesigen Datencentern, die KI-Modelle produzieren.
Was?
In der Fabrik.
Wie muss ich mir das vorstellen? Da sind Datencenter, die ganzen H100-Karten, also die ganze Rechenleistung auf sich vereinen, oder wie?
Genau. Nvidia baut einfach gigantische Datencenter und bietet die dann an oder nutzt die selber für KIs.
Okay, verstehe. Also Rechenleistungshubs so. Sozusagen.
Ja, dann mal kurz gucken, ob ich alles hab. Ah, eins noch. Die ganzen System Prompts von OpenAI, also für die verschiedenen Versionen von GPT-4 mit DALL-E 3, mit Code Interpreter, mit Google Search, diese ganzen System Prompts, die OpenAI intern nutzt, sind jetzt alle verfügbar. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, die alle aus dem Modell rauszukitzeln. Und die kann man sich auf GitHub angucken.
Aber die sind geleakt, die sind jetzt nicht offen, die sind jetzt nicht offiziell veröffentlicht von OpenAI, oder was?
Ja, du kannst das Modell praktisch, wenn du es clever fragst, erzählt es dir, was es für Anweisungen bekommen hat. Und der Typ hat sich hingesetzt und wirklich das Modell lang genug gefragt und das dann auch verifiziert. Und der hat ein GitHub-Repository gemacht mit der ganzen Liste. Das ist ganz interessant, sich das mal durchzulesen, was OpenAI da so für Anweisungen gibt. Und es zeigt auch gut, wohin es geht mit so Programmieren in natürlicher Sprache, dass du einfach den Modellen sagst, was sie tun sollen, wie sie irgendwas nutzen sollen. Ist schon ganz cool. So, und jetzt zum Übergang. China, genauer gesagt die Firma Baidu, hat ein neues Language Model vorgestellt, ERNIE 4.0, das laut deren Angaben gleich gut ist wie GPT-4. Das heißt, China hat jetzt fast aufgeschlossen zu den USA in KI und das innerhalb von 1-2 Jahren jetzt.
Spielt da denn diese große letzte Nvidia-Grafikkartenbestellung mit rein oder hat die noch gar keine Auswirkung drauf? Wir haben ja mal irgendwann darüber gesprochen, dass bevor die USA irgendwie diesen Trade-Ban verhängt hat, dass Nvidia keine Grafikkarten mehr an China verkaufen darf, dass sie dann nochmal ordentlich reingecashed haben. Sind diese Grafikkarten, die dann da in, das waren ja Millionenhöhen, erworben wurden, sind die jetzt schon für diese Entwicklung verwendet worden oder müssen wir die erst noch in Zukunft reinrechnen?
Das weiß ich nicht. Was allerdings passiert ist, ist, dass die USA nochmal die Sanktionen verschärft hat, was an Grafikkarten nach China verkauft werden darf. Also jetzt ist sogar die neue 4090, also eine Gaming-Grafikkarte, fällt unter diese Beschränkung.
Ja.
Deren Preis ist übrigens über Nacht in China um das Vielfache in die Höhe geschossen.
Ist eine Wertanlage jetzt.
Und im Gegenzug hat China den Export von, ich meine, Graphit an die USA beschränkt.
Mhm. Graphit, wirst du gar nicht, wofür hast du das denn verwendet?
Graphit wird in der Industrie viel verwendet und in einigen wissenschaftlichen Sachen.
Okay.
Also ist einfach ein sehr spezielles Material, was man für viele Dinge braucht.
Okay,
Kohlenstoffmatten. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, worüber wir heute reden wollen, diesen Wirtschaftskrieg zwischen China und den USA und Chinas Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von der Chipproduktion. Also kurzer Überblick, wie Chipproduktion aktuell weltweit läuft, zumindest High-End-Chips, die Kette. Es gibt eine europäische Firma, ASML,
die stellt... Sitzt, ne?
Ich meine schon, ja. Die stellt die wahrscheinlich komplexeste Maschine der Menschheit her. Und zwar Maschinen, die Silizium-Chips produzieren können. Silizium-Wafers. Die verkaufen die für zig Milliarden an TSMC in Taiwan. Und Taiwan stellt mit diesen Maschinen die Chips her, die von AMD, Apple, Nvidia designt werden.
Und auch Samsung, soweit ich weiß, oder? Also im Prinzip alle großen Chip-Hersteller haben irgendwie irgendwas mit TSMC am Hut.
Weil ich mir nicht sicher bin. Ich meine, Samsung und Intel stellen sogar noch ihre eigenen Chips her, zumindest teilweise. Aber Apple und Nvidia und AMD sind auf jeden Fall komplett produzieren bei TSMC. Und dass TSMC diese Produktion für die ganzen großen Firmen bereitstellt, war ein gezielter politischer Zug von Taiwan vor zig Jahren. Ich weiß gar nicht genau, es muss schon fast 20 Jahre her sein. Nicht ganz so lang. Vielleicht 10. Musste mal nachgucken, wie alt TSMC ist. Ja. Bin mir nicht sicher. Mit dem Ziel, den Westen von Taiwan abhängig zu machen, um von Amerika geschützt zu werden im Falle eines chinesischen Angriffs. Also wer nicht Bescheid weiß über die Situation, Taiwan gehört laut der chinesischen Regierung noch zu China.
Und nicht nur laut der chinesischen Regierung, muss man dazu sagen. Das ist ja das,
genau.
Das liegt ja daran. Sehr viele Staaten im Westen, unter anderem die USA, sehen, soweit ich weiß, und das wird immer unter dem Stichwort der Ein-China-Politik, findet man das, gehen auch noch so informell eigentlich davon aus, dass Taiwan eigentlich zu China gehört. Also zu der, muss man immer sagen, der People's Republic of China, ne? Der POC heißt die, glaube ich.
Genau. Und die taiwanesische Regierung ist die ehemalige chinesische Regierung und behauptet auch noch, sie wären Teil von China und sie wären die rechtmäßige Regierung von ganz China. Nicht, weil sie wirklich glauben, sie hätten noch einen Anspruch auf China, sondern eher, weil sie Angst haben, dass wenn sie sagen, wir gehören nicht mehr zu China und sich komplett unabhängig erklären, dass China sich dann gezwungen sieht, anzugreifen. Das heißt, beide Seiten behaupten noch, sie würden zusammengehören, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Aber die taiwanesische Bevölkerung hat in der letzten Wahl eine Partei gewählt, die, was heißt, in dem Fall könnte man von nationalistischer sprechen, also mehr für eine nationale Identität steht und für Unabhängigkeit. Und das gefällt China natürlich nicht. Und die jüngeren Taiwanesen sehen sich auch immer mehr als Thailänder und nicht...
Thailänder als Taiwanesen.
Sorry. Sorry, als ja. Taiwanesen und nicht als Chinesen. Und das Problem ist, dass China nicht angreifen kann, oder das ist eigentlich was Gutes, weil aktuell die USA Taiwan noch verteidigen müsste, weil sie abhängig sind. Wahrscheinlich, ich bin ein bisschen zu schnell in das Thema reingegangen.
Wir müssen vielleicht, also ganz kurz, damit das klar ist, wie diese Situation zustande kommt. Das ist ein total interessantes, eigentlich geopolitisches Problem oder Thema, ganz generell gesagt, weil wir haben ja schon gesagt, irgendwie sind da zwei Regierungen, die sich beide irgendwie als China ansehen, weil ursprünglich mal war halt irgendwie das China vor, ich weiß nicht, 1912 oder so ist das Jahr, irgendwie 1913. Gab es halt ein großes China, wo auch diese Insel Taiwan zugezählt hat. Dann gab es eben irgendwie so einen chinesischen Krieg, wo dann damals die Kommunisten gegen die Nationalisten irgendwie im Bürgerkrieg waren. Und es ist darin gemündet, dass eben die Kommunisten, so wie wir sie eben heute als das China kennen, die Macht für sich entscheiden konnten und das Festland China einigermaßen unter die Kontrolle bringen konnten, unter dieses People's Republic of China Regime, während dann die Nationalisten in diesem Krieg eben auf diese Insel Taiwan geflohen sind. Und da ihr, weil diese Insel halt relativ gut verteidigbar ist, erstmal sozusagen autonom eine Regierung stellen konnte, also autonom erstmal einen Staat gründen konnte und dann gesagt haben, wir sind hier das China, dann haben die drüben gesagt, wir sind hier das China. Und dann lief im Prinzip dieser Konflikt wie in so einem Limbo-Status, da waren halt dann die Nationalisten auf der Insel und da waren die Kommunisten auf dem Festland. Die haben so ein bisschen koexistiert. Das Problem daran ist jetzt, ursprünglich haben die westlichen Staaten haben eben ursprünglich dieses China als ein China angesehen, indem sie den Kommunisten, also der People's Republic of China, die Taiwan heißt übrigens offiziell, soweit ich weiß, Republic of China, das ist verwirrend, deswegen muss man immer People's Republic of China zu dem China, was die heute China nennen, sagen, hat im Prinzip eigentlich diese Forderung der People's Republic of China anerkannt, dass sie sagen, eigentlich gehört Taiwan zu uns. Das große Problem daran ist jetzt, dass sich Taiwan für uns im Westen eigentlich sehr schön zu einer Demokratie entwickelt hat. Und jetzt stehen wir natürlich doof da, als in der Situation, in der wir jetzt sind, dass dieses People's Republic of China, die Kommunisten, eine sehr autokratische, kann man schon sagen, nicht mehr wirklich demokratische Gesellschaftsstruktur errichtet haben, wo in China im Prinzip der Xi Jinping jetzt auf absehbarer Zeit an der Macht bleiben wird, weil die Wahlen einfach absolut nicht, so ein bisschen wie in Russland, absolut nicht frei sind. Es gibt zwar noch Wahlen, aber es sind eher so Scheinwahlen, deswegen ist das Problem, weil das ist nicht wirklich demokratisch. Während in Taiwan, auf der Insel, wo ursprünglich mal die Nationalisten waren, eigentlich eine gute Demokratie ist, da wählen dann halt die Leute, wie du sagtest, mal in den Wahlen Nationalisten, aber es ist immer noch, ist eigentlich der Konsens so, das ist eigentlich eine schöne Demokratie und jetzt stehen wir doof da und das ist genau diese total verquickte Situation, dass wir, und ich glaube, Deutschland zählt da, glaube ich, auch dazu, eigentlich China gesagt haben, ja, eigentlich gehört die Insel euch, aber eigentlich gar nicht wollen, dass die Insel denen gehört, weil einerseits ist es eine Demokratie und zweitens, und da kommen wir jetzt wieder zum Thema zurück, da kommen unsere ganzen Chips her. Und wir wären so am Arsch, wenn diese Insel jetzt in Chinas Hände gerät und dann diese Autokratie China plötzlich die gesamte Kontrolle über quasi die gesamte Nanochip-Herstellung der Welt hat. Und da sind wir jetzt. Das ist das große Problem.
Also wir sind praktisch wirtschaftlich abhängig von beiden.
Ja, im Prinzip, also wir sind sowieso wirtschaftlich abhängig von China, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem und da ist man ja übrigens auch, das muss man sagen, das haben wir ja schon lange als Problem anerkannt und da arbeitet ja momentan auch die Gesellschaft und die Politik darauf hin, dass man weniger abhängig wird, also ne, ich meine, dieser russische Konflikt jetzt mit der Gaskrise hat das uns sehr spontan, also sehr ziemlich ne, direkt vor Augen geführt und in diesem Zug wurde auch bewusster, wie abhängig wir dann unter anderem von China sind und dann gab es halt in von, glaube ich, 6-7 Monaten, hat man mal in der Tagesschau gelesen, da sollte dann der Hamburger Hafen von einem chinesischen Investitionsunternehmen und chinesische Unternehmen, die so groß sind, sind meistens immer irgendwie auf Regierungskurs oder regierungsnah übernommen werden und dann hat dann irgendwie die Verwaltung gesagt, hier, nee, geht nicht, ihr dürft nicht mehr als 49,9% übernehmen, damit wir uns nicht abhängig machen. Also diese Awareness ist auf jeden Fall da. Das große Problem ist, wir sind jetzt schon ultra abhängig und zwar eigentlich wir im Sinne von die ganze westliche Welt von diesem TSMC, diesem riesen Chip-Hersteller in Taiwan und würden dann, sollte China es irgendwie schaffen, diese Insel unter ihre politische Kontrolle zu bringen, auf einen Schlag plötzlich unreversibel erstmal sozusagen in den Händen Chinas mit dieser Chip-Herstellung. Und das ist halt ein großes Problem.
Also sowohl China als auch die USA versuchen gerade aktiv Chip-Produktion in andere Länder zu bekommen. Ja. Also China zu sich und die USA einfach in irgendeines der verbündeten Länder, aber auch hauptsächlich in die USA, um unabhängiger zu werden, was natürlich aktiv die nationale Sicherheit von Taiwan bedroht, weil es dann keinen Grund mehr gibt, sie zu verteidigen.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich möchte mal ein bisschen Kontext geben, warum es so schlimm wäre, wenn diese Fabriken in Taiwan stoppen. Und das würde in beiden Fällen passieren. Also wenn China angreift, würde höchstwahrscheinlich die Fabrik zerstört werden. Entweder von Taiwan selbst oder von China.
Hm.
Und selbst wenn sie nicht zerstört wird und Taiwan erfolgreich verteidigt, würden die Fabriken trotzdem für 1-2 Jahre wahrscheinlich stillstehen. Und es ist schwer zu erklären, was für eine Auswirkung das auf die Weltwirtschaft hätte. Große Teile unserer Wirtschaft, also nicht nur der Technologiesektor, sondern auch Medizin, Finanzen, Militär, alle
Landwirtschaft,
Agrarwirtschaft, alle wirtschaftlichen Bereiche sind extrem abhängig davon, dass es neue Chips gibt.
Ja.
Und wenn diese Nachfuhr stoppt, also abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich den größten Wirtschaftscrash aller Zeiten hätten,
weiß ich gar nicht.
Die
Gefahr, natürlich ist das schlecht, aber es ist ja so, dass erstmal nur die weitere Entwicklung dadurch behindert werden würde. Die Chips, die aktuell schon da sind, die funktionieren ja weiterhin. Weißt du, was ich meine?
Also, stell dir den Apple-Aktienkurs vor, wenn Apple ein Jahr lang kein iPhone, kein Mac produzieren kann.
Ja, okay, ist fair.
Apple würde von einem mittlerweile Billionen-Dollar-Konzern über Nacht wahrscheinlich 60% ihres Werts verlieren.
Ja, okay, I see. Aber ich frage mich halt, wenn man von Wirtschaft
spricht. Apple ist in allen ETFs drin, in allen Aktienpaketen. Und das ist nicht nur Apple. Einfach jeder Hersteller. So, dann hast du irgendwelche Pharmaunternehmen, die neue Chips brauchen, um Medikamente zu entwickeln.
Ja.
Und zu produzieren. So, all diese Aktienkurse würden fallen. Und dann hast du Ketteneffekte, wo noch mehr fällt und dann hast du eine riesige Wirtschaftskrise und dann hungern Menschen und dann hast du keine neuen Chips für Gewächshäuser und automatisierte Produktion von Nahrungsmitteln, dann fehlen Nahrungsmittel. Keine also da Chips. Würde ganz viel Infrastruktur wegbrechen.
Keine Chips für die neuen Schiffe, die Lebensmittel durch die Weltgeschichte fahren und so. Ja, also ist klar, es ist natürlich...
Diese ganze Umwandlung auf erneuerbare Energien würde zum Erliegen kommen und stoppen. Es würde einfach ganz viel an Fortschritt wegfallen. Ja, also es würde uns sehr weit zurückwerfen.
Das, ja, okay, also ich weiß nicht genau, ob ich dir in dem Ausmaße dazu stimmen würde, aber es wäre natürlich sicherlich eine Krise, in der man da reinrutschen würde. Und deswegen, das sagtest du, das hast du mir im Nebensatz so erwähnt, die USA verteidigt, China greift halt an, und das muss man halt jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob wir das so klar gesagt haben, dass dieses Ganze, was ich dargestellt habe, diese ganze Entwicklung, in der wir jetzt sozusagen uns sozusagen gemündet sind, in der Situation, in der wir jetzt sind, führt eben dazu, dass China ein inhärentes Interesse und nicht nur aus politischem Sinn, ich meine, die reden immer über ihre chinesische Reunification im Jahr 2030 oder so, oder 2040 ist es, das auch so ein politisches Sinn hat, aber die haben natürlich auch ein ganz wirtschaftliches Interesse daran, diese Insel unter Kontrolle zu bringen, und da sieht man halt immer wieder mal militärische Spannungen, also dann gibt es immer wieder so Flybys oder Verletzung der Flugzone von Taiwan und der Gewässer durch militärische Schiffe von China oder Militärübungen an der Küste Chinas Richtung Taiwan, wo dann ganz klar damit gedroht wird, wir werden wahrscheinlich irgendwann versuchen, diese Insel militärisch, wenn es uns politisch nicht gelingt, unter die Kontrolle von uns zu bringen. Während auf der anderen Seite die USA und westlich verbündet, aber die USA sozusagen stellvertretend dafür, trotz dieser Ambivalenz in der Aussage, dass sie eigentlich sagen, ja, eine China-Politik, China ist eigentlich, gehört eigentlich alles den Kommunisten, diese Insel verteidigen. Und wer sich erinnert, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren ist das ja in dieser relativ brenzligen Situation geendet, wo Nancy Pelosi als House-Speakerin damals des Parlaments, des Kongresses oder Parlaments, ich weiß nicht mehr, in den USA, einfach nur eine Reise nach Taiwan unternommen hat, um da mal Hallo zu sagen, so eine Staatsreise, die aber dann bis dato die ranghöchste US-amerikanische Vertreterin war, die jemals nach Taiwan gereist ist, um da die dortige Regierung zu treffen, was quasi unausgesprochen, aber doch sehr, sehr deutlich zeigt, hier wir erkennen doch eigentlich tatsächlich Taiwan als Staat an. Du würdest dich sonst nicht nur den Regierungschefs da treffen und mal Hallo sagen als sozusagen westliche Verbündete. Und das ist halt diese komplexe Situation. Deswegen sagte Max die ganze Zeit, ja, dann verteidigt die USA, dann greift China an. Ne? Das wird, und das ist ja auch die ein Grund für diese Militär, für die große Militärpräsenz von US-Militär in dieser Region. Würde höchstwahrscheinlich auf so einen Krieg oder weiß ich nicht, ja, würde man schon Krieg nennen, ne, hinauslaufen, in der China versucht, diese Insel unter Kontrolle zu bringen und Taiwan mit der Hilfe von den USA versucht, diese Insel zu verteidigen.
Ja, genau. Und aber selbst wenn China TSMC, also Taiwan, in die Hand bekommen würde und die Fabriken noch stehen würden, ich glaube nicht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass China oder Chinesen in der Lage wären, Chips in ähnlicher Qualität zu produzieren, weil die Designs kommen eben noch aus den USA von Nvidia. Mhm. Das heißt, die Chips werden nur gebaut da. Und dann ist natürlich nicht nur die Maschinen, sondern vor allen Dingen hat Taiwan und die Bevölkerung da sehr viel Expertise. Weil die Leute da sind top ausgebildet, mittlerweile in zweiter Generation in der Chipherstellung. Und die haben sehr viel Übung, sehr viel Erfahrung und kennen sich aus. Und wenn ein paar zu viele von denen an der Front sterben, dann hat China keine Chance, selbst mit den stehenden Fabriken, da ähnlich gute Chips herzustellen. Ganz zu schweigen davon, dass das ja auch nicht lange halten würde, weil neue Maschinen aus Europa kommen müssten.
Naja, also egal wie es ausgeht, es wäre eine sehr, sehr schlimme Situation.
Den alle würden verlieren. Irgendwie
zu verändern. Ja, alle würden verlieren, ja. Ich glaube, und ich kann mir auch vorstellen, das sind irgendwie, die Akteure sind sich dem jetzt schon bewusst. Deswegen ist ja auch der Grund, weshalb irgendwie so lange auch nichts passiert ist. Ne? Also jetzt gerade, es ist gerade eine brenzlige Situation, weil jetzt gerade wäre ja ein sehr guter Zeitpunkt aus chinesischer Sicht irgendwie dieses Manöver zu starten, weil die USA sind gerade mit Krieg in der Ukraine und Militärhilfen gebunden. Jetzt gerade ist noch Israel, Nahosten, Gaza dazugekommen. Es ist ja gerade eine Zeit, wo durchaus die USA an einigen Punkten sozusagen irgendwie ihre Aufmerksamkeit hinrichtet. Deswegen ist es vielleicht, also ist es gerade deswegen ein sehr aktuelles Thema, deswegen machen wir das jetzt gerade am 23.10.23, ne? Weil das ist etwas, was man nicht aus den Augen verlieren darf, dass es ja in so einer Situation auch immer die Interessen, also auch immer irgendwie die gesamtweltliche Entwicklung dabei mit einbezogen werden muss.
Also ich glaube, ein Angriff auf Taiwan ist so der Nummer eins Grund, warum wir AGI nicht erreichen würden oder ja, die Menschheit jetzt. Also
macht man nicht so ganz dystopisch.
Ja, ich rede ja immer von den nächsten zwei Jahren, so 24, 25 sind so die Jahre zu AGI, wo dieses exponentielle Wachstum reinkickt. Und das Einzige, was das richtig stoppen könnte, wäre halt jetzt, wenn TSMC aufhört zu produzieren.
Ja, heute in einem Jahr, das Segment können wir jetzt einbauen. Und ich sage mal, heute in einem Jahr hoffe ich, dass dieser Konflikt immer noch in dem eingefrorenen Zustand, wie er jetzt ist, verweilt. Das wäre das Best-Case-Szenario, muss ich sagen. Also das wäre
in ein paar Monaten sind Wahlen in Taiwan.
Ja. Oh, ja, das bleibt spannend. Und ich muss sagen, also unabhängig von den Wahlen jetzt, ich sagte jetzt gerade ist es brenzlig. Jetzt sind die USA militärisch in der Ukraine irgendwie mit Militärhilfen vertreten. Jetzt in Israel wird es jetzt spannend. Ich weiß nicht, ob wir die nächsten Monaten da nicht mal ein Auge drauf werfen sollten.
Vielleicht nutzen die Chinesen die Gelegenheit.
Ja, das habe ich nämlich auch schon häufiger gehört.
Ja.
Was man da übrigens in dem Kontext, wo du eben sagtest, mit dem, die Taiwanesen haben so eine große Expertise und die Leute, da sind das eigentliche Gut, nicht die Factories, die da aufgebaut haben. Da habe ich jetzt irgendwann mal auf einer sehr seriösen Quelle, nämlich Twitter, formerly Twitter, jetzt X, habe ich irgendwann mal das Gedankenspiel gelesen, dass es in einer solchen Situation, wie wir sie gerade durchdiskutieren, eine der besten möglichen Ausgänge wäre, wenn die USA die sozusagen große Teile der taiwanesischen Bevölkerung evakuieren nach in westliche Staaten und sozusagen die Expertise sich sichern, die Fabriken durch die westlichen, also unter anderem niederländischen Belieferungen und was auch immer da für Maschinen gebaut werden, wieder in westlichen Staaten aufgebaut werden und so dieses ganze Dilemma so ein bisschen abgewendet werden kann. Fand ich ein lustiges Gedankenspiel, dass man dann einfach sagt, gut, nehmt halt dann jetzt die Insel, aber wir nehmen die Menschen, die ihre Demokratie haben wollen und dann lässt man die halt irgendwie in die USA oder so leben.
Das ist auch so klassisch amerikanische Psychologie von wegen, ja, wir nehmen die Leute einfach von irgendwo auf der Welt zu uns. Ja. So, die haben keine Rechte, wir brauchen deren Expertise, wir nehmen die jetzt einfach.
Muss man aber auch sagen,
sag du das? TSMC hat tatsächlich auf Anforderung der USA eine Fabrik in den USA gebaut.
Ja, auch in Dresden. Ne? TSMC plant ja gerade in den Nachrichten in Dresden eine Fabrik zu bauen.
Genau, in Dresden, in den USA haben sie schon. Das wurde auch mit unheimlich viel Geld gesponsert von den USA. Die haben da viel Geld reingesteckt. Also das war für TSMC fast eine geschenkte Fabrik. Ja. Die haben halt nur das Problem, dass die keine qualifizierten Amerikaner haben.
Ja, deswegen müssen die Taiwanesen ausfliegen, sag ich ja. Darum müssen sie hinauslaufen. Da muss man allerdings aufpassen, das hört sich jetzt so komisch an nach dem Motto, TSMC macht jetzt Fabriken in Dresden, in den USA und sonst wo. Was ist denn mit den Sicherheitsgarantien, die quasi diese TSMC-Fabrik in Taiwan den taiwanesischen Menschen bietet? Weil wenn die irgendwo anders produzieren und dann Taiwan einfach nur so ein Puzzleteil noch ist, was wegfallen kann, ist halt 10% der Entwicklung, dann ist die USA und andere westliche Staaten nicht mehr so motiviert, diese Insel militärisch zu verteidigen, sollte die genommen werden. Da muss man allerdings differenzieren, meiner Meinung nach, zwischen TSMC, dem kapitalistischen Unternehmen, und Taiwan als Staat, Regierung und Bevölkerung. Also das habe ich jetzt schon auch häufiger gelesen, dass dann gesagt wird, TSMC plant so und so und dann immer in den Kommentaren steht, ja, was machen die denn? Der einzige Grund, weshalb dieser Staat existiert, ist, weil die als einzige gerade diese Sachen machen. Und da muss man aber ganz ehrlich sagen, diese Firma hat möglicherweise gar nicht so das Interesse, auf dieser Insel zu bleiben und diese Insel als einzigen Zufluchtsort zu haben. Deswegen, das darf man nicht irgendwie vermischen, TSMC und Taiwan.
Also der Mann, der die Firma ursprünglich gegründet hat, hat sie gegründet mit dem Ziel, aber der ist in Ruhestand und es gibt durchaus Leute in Taiwan, die kritisieren, dass TSMC das macht, aus genau diesen Bedenken. Worüber wir vielleicht noch nicht geredet haben, ist, auch wenn die USA Taiwan nicht hilft, ist es militärisch nicht einfach, Taiwan einzunehmen.
Ja. Das habe ich auch schon
gesagt. Weil ist halt eine scheiß Insel.
Das ist eine Insel so. Und die sind auch, die wissen natürlich seit Jahrzehnten, dass dieses Risiko droht und sind dementsprechend so ein bisschen wie Israel, auch sehr, sehr gut und muss man sagen, nicht so wie Deutschland beispielsweise, sind die sehr gut militärisch aufgestellt, zu dem, was ich zumindest irgendwie immer mal wieder mitbekomme. Sodass
sie, ja, sie übertreiben es nicht so mit Militär, weil es natürlich China provozieren könnte, aber die ganze Infrastruktur in Taiwan ist schon und auch die natürliche Struktur der Insel ist schon sehr gut geeignet zur Verteidigung. Also du hast nur eine begrenzte Anzahl an Landeplätzen für Schiffe.
Weil der Rest der Insel so Klippen sind und so, ne?
Insbesondere die Seite, die von China wegzeigt. Das heißt, du kannst deine ganze Verteidigung in eine Richtung konzentrieren. Und dann kommt noch hinzu, dass ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten Folge mal über asymmetrische Technologien gesprochen. So Dinge wie Drohnen. Das ist übrigens auch ein großer Teil von dem Vortrag, an dem ich arbeite. Dass Dinge wie Drohnen, gerade KI-gesteuerte Drohnen, für extrem kleines Geld extrem viel Schaden oder in dem Fall viel Schutz bieten können. Weil du für ein paar hundert Euro mit so einer Drohne ein deutlich größeres Ziel ausschalten kannst und die Verteidigung gegen so Drohnen extrem teuer und aufwendig ist. Das heißt, Taiwan könnte zum Beispiel sehr viele Drohnen einfach kaufen, die würden nicht als militärische Ausstattung auffallen, die würden nicht als Bedrohung Richtung China wirken, aber würden für wenig Geld sofort die Verteidigung des Landes stärken.
Das, was da mit Asymmetrie benannt wird, ist ja im Prinzip dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Ne? Früher braucht es da halt, um einen Milliarden Kampfschiff zu zerstören, braucht es da halt eine Millionen oder sagen wir Milliarden Flakgeschütz, was zielsuchend und was weiß ich was war. Also riesen Kosten für den Nutzen irgendwie da Infrastruktur zu zerstören. Und wie halt jetzt der beispielsweise Krieg in Ukraine zeigt, dass halt so eine DJI 250 Euro Konsumentendrohne, wo du Handgranate unten dran hängst, so ein weiß ich nicht, Millionen Euro Panzer ist glaube ich nicht das richtige Wort, so ein Infanteriegerät, so ein gepanzertes Infanteriegerät, was dann halt auch mal mehrere tausend, hunderttausend Euro kostet, lahmlegen kann, inklusive Mannschaft, ne? Und dass diese Kosten-Nutzen-Rechnung mit, ich kann mit 250 Euro und ein bisschen Ducktape, kann ich halt ein richtiges Militärgerät außer Gefecht setzen, das ist halt vollkommen neu, so, das gab es halt noch nicht.
Ja, das ist ein gutes Beispiel für so eine sehr asymmetrische Technologie. Und vor allen Dingen in dem Fall ja auch asymmetrisch im Verhältnis zwischen Angriff und Verteidigung. Also bestimmte Technologien sind ja, das hatten wir in der Geschichte der Menschheit immer wieder, dass Technologie zwischen Angriff und Verteidigung geschwankt hat. Also ein ganz einfaches Beispiel im Mittelalter, der Steigbügel. So eine Zeit lang waren Pferde im Angriff, im Militär, relativ nutzlos, weil die Reiter, wenn sie irgendwo gegengeschlagen haben, vom Pferd runtergefallen sind. Da hat irgendjemand ein Metalldreieck erfunden und auf einmal wurde Kavallerie zur führenden militärischen Einheit in Europa und hat das ganze Zeitalter der Ritter eingeläutet.
Da gab es einen Buff erstmal von Riot Games und dann waren die Pferde OP, wenn es mal jetzt so ausgedrückt
ist. Da hat sich das ganze militärische Gleichgewicht umgekehrt wegen einem Metalldreieck.
So ein bisschen auch, beispielsweise Panzer sind ja auch irgendwie ein gutes Beispiel. Im Ersten Weltkrieg, da war ja auch so, der Panzer war ja auch total OP und hat das ganze Kriegsgeschehen irgendwie verändert. Ich meine, das war der Erste Weltkrieg, ne? Und mittlerweile sieht man ja auch, ist immer ganz schön, jetzt kann man so ein bisschen das vergleichen, weil Ukraine-Krieg ja so ein Beispiel dafür ist, wie Kriegsführung heutzutage funktioniert. Mittlerweile,
da war übrigens auch sehr relevant.
Genau, mittlerweile ist der Panzer nicht mehr OP, sondern plötzlich die DJI 250 Euro Drohne, weißt du, weil du halt mit der dann Granaten irgendwo hinfliegen kannst für viel weniger Geld und die Panzer haben Riesenprobleme, weil mittlerweile gibt es Panzerminen und Panzerabwehrgeschütze, die dann total kostengünstig sind und so weiter. Und so verändert sich halt im Krieg permanent so Eskalationsherrschaft, die Machtverhältnisse verschieben sich halt. Die Staaten, die tonnenweise an Panzern produziert haben, wie beispielsweise Russland, kommen plötzlich nicht mehr gegen diesen kleinen Staat Ukraine an, weil die einfach ein paar DJI-Drohnen aus dem Westen geliefert bekommen haben. So. Und das wird ebenfalls spannend in einem möglichen Taiwan-China-Konflikt, wieder dieses sehr gut ausgestattete Land Taiwan.
Das ist eigentlich auch das Traumszenario, dass die Asymmetrie zur Verteidigung geht. Das Angreifen um ein Vielfaches schwieriger ist.
Das ist ja immer so. Man sagt ja immer, du brauchst irgendwie.
Also wenn man die Atombombe rausrechnet.
Ja, das ist natürlich, Taiwan hat keine Atombombe, ne? Und das ist natürlich ein großer Abschreckungsfaktor, der da fehlt. Aber man sagt ja sowieso zu dem Thema Verteidigung, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber irgendwie auf 1000 Soldaten, die verteidigen, brauchst du irgendwie 10.000, die angreifen. Da gibt es irgendwie so eine Rechnung. Also die genauen Zahlen stimmen sicherlich nicht, ne? Aber das ist ja immer schon der Fall. Und dann kommt noch dazu, dass es eine Insel ist. Das heißt, du musst maritim da irgendwie was machen und die ganzen Leute hinschaffen. Dann ist die Insel auch noch sehr gut geografisch dafür ausgelegt, nach China zu verteidigen. Und dann ist Taiwan auch noch ein Staat, der technologisch gut ausgestattet ist, das erwartet und von den USA unterstützt wird. Also, ne, es ist nicht so einfach, wie man denkt.
Ja, im Ukraine-Krieg ging es ja sogar noch was weiter. Da waren die Drohnen am Ende KI gesteuert, also komplett autonom.
Am Ende, als ob der Krieg jetzt schon so vorbei wäre.
Ja, später auf jeden Fall. Also ganz am Anfang wurden die Drohnen noch gesteuert und Russland hat versucht, mit Jamming-Signalen dagegen zu arbeiten. Und dann haben ukrainische ITler und auch andere Softentwickler aus dem Westen die autonom gemacht, also mit KI. Ja. Und wenn die Drohnen Verbindung verloren haben, sind die einfach weitergeflogen. Und wenn du dir das jetzt vorstellst als Angreifer, das ist schon sehr gruselig. Da kommt so ein Schwarm Drohnen, die du nicht gestoppt bekommst. Alle bewaffnet, fliegen auf dich zu. Was tust du dagegen?
Ja, es bleibt spannend. In dem Szenario reden wir ja auch noch gar nicht irgendwie von KI. Also jetzt gerade, Ukraine, du hast es ein bisschen angesprochen, haben Entwickler irgendwie Autonomie eingebaut, dass die immerhin irgendwo hinfliegt, aber mich würde es nicht wundern, wenn schon seit mindestens einem Jahr oder so die Entwicklung oder die verdeckte Entwicklung innerhalb von irgendwie den Militärs im Westen oder auch in China Richtung geht, wie können wir KIs und Drohnen, als sozusagen gesteuert von KIs, in Kriegsführung einbauen.
Ja, also das passt jetzt nicht mehr ganz zum Thema. Wenn ihr das interessiert, könnt ihr euch gerne dann das Video bei mir angucken. Aber diese Asymmetrie, gerade bei Drohnen, das gilt ja nicht nur für militärische Zwecke, sondern im viel schlimmeren Fall, wenn man sich Terrorismus vorstellt, wenn jetzt jemand in der Stadt einen Schwarm bewaffneter Drohnen loslässt, eventuell sogar die Drohnen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen loslässt, ja, das sind Anschläge von nie dagewesener Katastrophen.
Ja. Und die Hemmschwelle, muss man sagen, ist auch viel niedriger. Wenn man bislang irgendwie von Terroranschlägen ausgeht, dann geht man von Terroranschlägen aus, wo da irgendjemand sich selbst opfert. Diese klassischen Dschihad, glaube ich, ist das Stichwort. Also islamistischer Terror jetzt ganz im Speziellen. Dass dann da Leute sozusagen für sterben und dass deswegen, würde ich jetzt schätzen, die Hemmschwelle sehr, sehr hoch ist, dass man sagt, ich mache das jetzt. Während wenn du die Idee ist, lass mal ein paar Drohnen in Köln-Innenstadt fliegen an einem Samstagabend. Muss halt einfach nur dumm im Kopf sein und nicht lebensmüde noch, weißt du, was ich meine? Ne?
Also vor allen Dingen, es ist so schwer, das zu stoppen. Also dieselben Leute, die Flüchtlingsheime anzünden, könnten auch 20 Drohnen nehmen und auf bestimmte Bevölkerungsgruppen loslassen und in der Stadt, wie stoppst du das? Also die Polizei... Ja. Die Polizei hätte Schwierigkeiten.
Ja, also das ist natürlich immer, ne, und das ist immer so in Deutschland vor allen Dingen die Sorge, dass staatliche Instanzen so einer technologischen Entwicklung gnadlos hinterherhinken. Ne? Und in so einem Fall ist es natürlich dann kritisch, wenn wir in dieses hypothetische Szenario dann kommen.
Also, wenn euch das interessiert, wir werden mit Sicherheit auch in dem Podcast noch mehr darüber reden, aber schaut gerne mal auf den YouTube-Channel vorbei oder ich werde auf dem Discord-Server eine Ankündigung machen. Ich werde den Vortrag live aufnehmen. Könnt ihr euch das angucken und den dann irgendwann später hochladen. Also hoffentlich, ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, habe ich wahrscheinlich schon aufgenommen. Mal gucken. Wenn ihr auf dem Discord-Server seid, habt ihr wahrscheinlich die Mitteilung bekommen.
Ja, da freue ich mich aber auch auf deinen Vortrag. Worüber geht der jetzt ganz genau? Asymmetrie, sagtest du, aber sicherlich noch mehr, ne?
Also der Titel ist nach dem Buch, was ich gelesen habe. Ich bin jetzt durch The Coming Wave. Ich habe den Vortrag genauso genannt. Ich werde den Vortrag aber auf Deutsch machen.
Die kommende Welle?
Den Titel lasse ich wahrscheinlich Englisch. Aber ich habe das Buch hat mich sehr inspiriert. Also viele der Dinge in dem Buch habe ich in die Präsentation aufgenommen. Und dann geht es in erster Linie um KI und ein bisschen synthetische Biologie und Energie und was diese Technologien bedeuten für die nächsten Jahre und für die Gesellschaft und welche Gefahren davon ausgehen.
Ja, spannend. Spannend, bin ich gespannt. Also auf dem Words of the Future YouTube-Kanal dann oder wahlweise auf dem Discord, wo ihr den Link bekommt, nehme ich mal an. Mal ein bisschen mit, dass ihr nicht alles erklärt, Audio, also dann auch audiovisuell erklärt bekommt und nicht nur hier beim Zuhören. Das vielleicht macht es besonders bei so komplexen Themen ein bisschen einfacher zu folgen.
Ich bin jetzt kein Design-Experte, also die Präsentation, ich habe LaTeX genutzt, die Warum ist
hast
jetzt...
Hast du keine KI benutzt zum Design, Max? Das wäre jetzt die Möglichkeit.
Es sind ein paar KI-Grafiken dabei.
Oh.
Also, aber optisch, also ich bin kein Designer.
Hast du denn mal das Skript?
Es wird immer noch sehr Audio. Ja. Fokussiert.
Hast du denn mal das Skript GPT-4 vorgelegt und gesagt, ist das alles so richtig kohärent?
Ich habe kein Skript. Ich habe nur die Slides und ein paar Stichpunkte.
Ja. Ja, da freu ich mich.
Das wird sehr spontan. Na gut. Die Stunde ist voll. Fürs nächste Mal habe ich noch kein Thema. Vielleicht Gemini, vielleicht was anderes. Mal gucken. Garantiert ganz viele News.
Ja.
Und dann sehen wir uns.
Dann vielen Dank für die Einladung mal wieder, ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.